Wir brauchen Beziehung. Mensch braucht Beziehung. Und Beziehung findet zu nahezu 80% über Kommunikation statt. Also wenn man so Faktum, wenn ich überleben will, brauche ich Kommunikation. Also so gnadenlos, wie das jetzt sich anhört.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur Folge 43 unseres Not Too Old Podcast. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, noch eine kurze Info und eine Bitte. Die letzten zwei Wochen war ziemlich viel los rund um den Podcast. Ein Instagram-Reel unseres letzten Gasts Helge Thomsen wurde über 520.000 Mal aufgerufen. Der absolute Wahnsinn. Und dazu sind wir mit dem Not Too Old Podcast bei dem renommierten deutschen Podcastpreis auf der Auswahlliste in der Kategorie Ratgeber gelandet. Ihr könnt noch bis zum 20. Mai 2024 für uns abstimmen und darum möchte ich euch ganz herzlich bitten. Es ist nur ein Klick, ihr braucht euch nirgendwo anmelden, das dauert nur ein paar Sekunden und hilft uns eventuell diesen Pott zu holen und so mit diesem Format weiterzuwachsen. Den Link findet ihr in den Shownotes, klickt da gern mal drauf. Nun aber zur aktuellen Folge. Auf meinen heutigen Gast bin ich durch einen Text von ihm gekommen, der in meinem Mailpostfach landete. Betreffzeile war das Zitat: Man kann nicht nicht kommunizieren. Dieser Satz stammt ursprünglich von Paul Watzlawick, einem Philosophen, Psychotherapeuten und Kommunikationswissenschaftler. Bei mir hat das etwas ausgelöst, denn so hatte ich das noch nie gesehen oder darüber nachgedacht. Wir kommunizieren tatsächlich den ganzen Tag. In der Partnerschaft, mit Kindern, im Job und mit anderen Menschen, die uns begegnen. Und damit ist nicht nur gemeint, dass wir sprechen, denn wir kommunizieren auch ohne Worte. Gerade aus Sicht von Männern mittleren Alters halte ich das für durchaus spannend, denn sicherlich haben wir typische Verhaltensweisen und Merkmale, zu denen uns Stefan Häseli mehr erzählen kann. Und bestimmt können wir auch noch optimieren oder uns unseres Auftretens bewusster werden. Der Schweizer ist Autor, Schauspieler, Speaker und Kommunikationsberater, der nicht nur Firmen berät, sondern das Thema auch mit einem Bühnenprogramm und einer ordentlichen Prise Humor bearbeitet. Da bin ich natürlich auch gespannt, wie ein Kommunikationsexperte kommuniziert. Daher, lieber Stefan, herzlich willkommen im Not Too Old Podcast.
Ja, hi Kai und grüezi miteinander. Jetzt hast du die Messlatte hochgelegt. Ich bin jetzt massiv unter Druck. Also sagen wir etwas mehr, als ich mir eigentlich gedacht habe. Schön, es sei mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich dabei sein
darf. Ja, ich bin mir sicher, dass du liefern wirst.
Deshalb, ja, ja.
Kurz zu dir persönlich. Du bist 57 mhm. und lebst in der Schweiz, wie mhm. man auch ein bisschen hören kann. Mhm. Ist das ein gutes Pflaster zum Älterwerden?
Ja, ich finde schon, ja, ich finde schon, also vielleicht jetzt gerade heute nicht, weil hier heute müssen wir Schnee schippen und das ist natürlich für Rücken und Gelenke einerseits nicht nur gut, aber es kann ja auch ein Training sein. Nein, Spaß ja. beiseite, es ist ein guter Ort, um zu leben, das stimmt.
Und wie nimmst du das Jahrzehnt deiner 50er altersmäßig wahr? Bist du fit und gesund? Tust du was für dein Wohlbefinden? Hast du da so deine Ideallinie gefunden?
Ja. Also wirklich, es ist immer so, es ist schwierig, das zu beurteilen. Und ja, auch ich bin einfach mal dankbar für eine wunderbare Gesundheit auch, dass ich die haben darf. Und ob ich da was tue, ich glaube, ich hatte bis jetzt einfach auch ein gutes Leben. Ich schaute, dass es mir gut geht. Ich habe nie wirklich ganz üble Geschichten gemacht und vielleicht trage ich jetzt etwas die Früchte. Und vielleicht ist es auch etwas genetisch bedingt. Es macht mir Mut, wenn ich meine Eltern sehe, die über 85 Jahre alt sind, jeden Tag wandern gehen, Haushalt machen. Papi hat ein neues iPad gekauft. Er spielt immer noch Klavier und hat Noten eingelesen und spielt jetzt auch noch mit iPad und nicht mehr mit Papiernoten. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich dann dereinst in 30 Jahren auch so alt bin und dann die Welt auch noch so begreife, dann finde ich auch die Aussicht eine gute.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. In deinem Lebenslauf stehen ja so spannende Dinge wie Schauspieler, Autor, du bist Speaker, du bist Trainer und auch Führungskraft in einem Unternehmen gewesen. Führ uns doch mal kurz und knapp so durch deine beruflichen Betätigungsfelder.
Ja, ich beginne da bei dieser Führungsaufgabe. Also ich, oder vielleicht noch etwas vorher, weil es hat so kommunikativ noch eine kleine Story dazu, oder die erklärt dann vieles im Nachhinein. Ja, was, wie soll ich sagen? Ich war mal Pöstler. Also ich war vor 30 Jahren habe ich bei der Schweizerischen Post gearbeitet. Also ich war so ein grundsolider Beamter mit Schürze und so, wie wir das getan haben, und Visitstandgarantie, garantierte Lohn, alles, wie es halt war. Und wir hatten auch das Wort Kunden gab's nicht. Also ganz offiziell nicht. Wir haben von Postbenutzern gesprochen. Also, natürlich heute auch noch die männliche Version, aber wir hatten Postbenutzer und entsprechend haben wir die auch bedient. Also ich habe eine Postschiene geleitet, das war super. Als junger Mann durfte ich eine kleine Postamt leiten mit Mitarbeitenden. Und wir hatten so ganz klare Vorstellungen, mach ein Beispiel. Kommt ein Kunde 5 Minuten vor Schalterschluss an den Schalter und bringt ein großes Paket ins Ausland, wo man viel Zollpapiere ausfüllen muss. Und das wussten wir, das dauert länger als 5 Minuten. Dann haben wir diesen Kunden nach Hause geschickt. Er solle morgen wieder kommen, etwas früher, weil wir hier um 18 Uhr schließen. Da könnten wir jetzt stundenlang solche Geschichten erzählen. Das war nicht böse, das war einfach so. Und dann hatten wir waren so 2, 3 jüngere Leute, haben dann gesagt, weißt du was, wir sind mal einen ganzen Tag so richtig nett zu unseren Kunden. Wir begrüßen die, wir lächeln, wir verabschieden sie, und wenn jemand um 5 vor 6 noch kommt mit einem Paket, dann machen wir das, kein Problem. Wenn jemand keine Schnur um das Paket hat, dann machen wir das für ihn. Alles super. Und wir wollen mal schauen, wie erstaunt die Kunden sind. Und dann haben wir festgestellt, heute natürlich völlig seltsam, wenn ich das jetzt erzähle, wir haben dann gedacht, ist noch lustig, als wir das gemacht haben, waren auch die Kunden viel netter. Und dann war so irgendwie dieser Kausalzusammenhang, was ich sehe, das ernte ich, oder so wie ich in den Wald rede, kommt es zurück. Und dann waren wir so ein bekanntes Postamt, das mit sehr viel Freundlichkeit operierte. Aber wir haben es eigentlich etwas aus Eigennutz gemacht, weil wir haben dann gesehen, jetzt sind die Kunden auch netter. Und seit damals hat mich einfach das Thema Kommunikation fasziniert. Deshalb sage ich das, das war natürlich so der Ursprung, und deshalb beschäftige ich mich seit Jahrzehnten unterdessen von solchen Dingen, gerade die Kommunikation im Alltag. Und dann, es war auch immer so meine Vorstellung, als ich dann auch lange Zeit bei der Post eine höhere Führungsaufgabe hatte, ich war der Leiter der Personalentwicklung auf Konzernstufe, und als ich selbstständig war, also Kommunikation war einfach immer wichtig. Dann habe ich, du hast es gesagt, ich war dann auch in der Schauspielausbildung, habe Bühnenprogramm gemacht, schreibe immer wieder Bühnenprogramme, mache dann wieder eine Weile nichts, bin ich wieder dran und mache wieder etwas. Und es geht auch da, es geht immer um Kommunikation, auch das Bühnenprogramm, das sind dann Kommunikationsgeschichten. Und deshalb sage ich, es hört sich manchmal etwas sehr diversifiziert an, was ich tue, aber im Grunde ist es überhaupt nicht, es geht einfach immer um Kommunikation. Das eine Mal war ich als Chef, jetzt bin ich als Unternehmer oder in einem Workshop oder in Vorträgen oder mache Bühnenprogramme. Und, ja, das sind schon so. Also ich bin übrigens nebenbei noch in einer kleinen Radiostation, in einem alten Heim bin ich Radiomoderator. Also einen Tag im Monat, wo ich Musikwünsche von den Bewohnerinnen und Bewohnern erfüllen darf. Das finde ich sehr, sehr dankbar.
Ja, Musik ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, auch um auch frisch zu bleiben und auch um vielleicht nostalgisch mal zu werden. Ich glaube, das hat eine große Bedeutung. Deshalb toll, dass du da sowas machst. Du bist ja.
Und ich habe jetzt gesehen, dass auch die alten Leute etwas jünger werden, weil letzte Woche kam das erste, es hat ein Bewohner Highway to the Hell gewünscht. Also es ist dann fernab von Freddie Quinn und Hansi Hinterseher. Jetzt kommt so diese Generation ins Altenheim, die auch Songs hört, die uns gefallen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht werden auch wir älter. Das ist sehr wahrscheinlich nicht.
Ja, klar, wir wachsen, werden auch mit unserer Musik älter, auf jeden Fall. Du bist ja auch Trainer für Kommunikation. Wer kommt denn zu dir, um sich helfen zu lassen? Kann man da schon sagen, sind das eher Männer, sind es eher Frauen oder sind es quasi Mitarbeiter, die von der Firmenführung geschickt werden? Also wie setzen sich da so deine Klienten zusammen und woher wissen die überhaupt, dass sie Nachholbedarf haben in Sachen Kommunikation?
Oh, die letzte Frage ist die schwierigste. Ich beginne gleich vorne. Also die Zusammensetzung, also das hat mit den Kunden zu tun. Also im Grunde buchen nicht Kunden, Firmen, Unternehmen, also die Menschen in den Unternehmen. Also die Firma allein ruft ja nicht an, es ruft in der Regel ein Mensch an. Und dieser Mensch sagt, kommen Sie zu uns, machen Sie ein Inhouse-Seminar zum Thema Kommunikation. Hier einfach auch, das ist etwas, das sich jetzt aufgrund der sich anbahnenden Seniorität etwas entwickelt hat, sind es meistens Führungskräfte. Früher waren es Menschen im Kundendienst, heute sind es Führungskräfte. Ich erzähle zwar das mehr oder weniger dasselbe wie früher, aber heute glaubt man es mir eher. Also das hat ja schon auch, aber das ist schon gut, das, man wächst ja auch. Ich habe auch sehr viel Freude, ich arbeite mega gerne mit Leuten, die in Führungsaufgaben sind zusammen. Und wenn du fragst, was ist das Zielpublikum? Das ist das Zielpublikum, wenn Männer oder Frauen, dann hat es mehr damit zu tun, was es für eine Branche ist oder für ein Unternehmen. Das ist so, wenn ich in einem Industrieunternehmen bin, ja, dann sind es meistens Männer, die da in der Führungsebene arbeiten. Wenn ich zum Beispiel in einer Krankenversicherung arbeite, da hat es sehr viele Frauen. Also das ist so unterschiedlich. Und nötig haben es beide. Vielleicht kommen wir später noch darauf zurück, wo die Unterschiede liegen. Und haben wir Bedarf an Kommunikation? Wie merkt man das? Also da gibt es verschiedene Varianten. Die eine Variante ist, mein Chef sagt mir, du hast es nötig. Oder es wird einfach, die Leute werden geschickt und dann gibt es solche, die meinen, ich habe es nicht nötig. Das sind ja dann die, die es dann eigentlich am nötigsten hätten. Und dann gibt es die, die sagen, schadet sicher nichts. Und das ist dann auch gut. Und dann solche, ja, das interessiert mich, ich möchte immer besser werden. Also ich mache wirklich so drei Gruppen. Die sind alle selbstverständlich sehr willkommen. Bei den einen bringt es wahrscheinlich etwas mehr, die eine gewisse Einsicht mitbringen. Und dann gibt's auch Außenmeldungen natürlich. Also es gibt tatsächlich jetzt gerade in den Führungsebenen Menschen, die kommen und sagen, ich brauche wieder mal Inputs. Ich möchte die Welt wieder besser verstehen. Ich möchte die Mitarbeitenden besser verstehen. Oder ich möchte anspruchsvolle Gespräche besser führen können. Also es gibt schon auch, ist wahrscheinlich der häufigste Fall, dass es einfach so aufgrund eines Impulses kommt.
Sind es auch die ähnlichen Zielgruppen? Du hast ja auch schon viele Bücher ins Regal gebracht, auch viel über Business-Kommunikation. Das wird wahrscheinlich von Leuten gekauft, die zumindest eher zur letzten Gruppe gehören, nämlich die das Gefühl haben, ich musste mich irgendwie weiterentwickeln, oder?
Ja, absolut. Das ich gehe auch davon aus. Ich meine, man kann es den anderen auch schenken. Ich weiß, einen Kunde, da gibt es so einen Workshop. Da müssen die Leute kommen, das weiß ich, und da müssen sie auch noch das Buch nehmen. Also müssen. Man sagt, gibt's denen ab und ich darf's verrechnen, das ist ja gut. Aber ich könnte dir von Anfang an sagen, wer es liest und wer nicht. Ich sag deshalb jeweils auch, ich schreibe auf Wunsch eine Widmung rein. Aber wer keine will, muss sie auch nicht haben, weil vielleicht willst du sie auch weiter verschenken, das Buch. Musst du denen auch nicht aus.
Wenn die Kommunikation unser Thema ist, kannst du da so eine Definition vielleicht uns nennen? Was ist Kommunikation? Ich habe schon eingangs gesagt, es ist ja nicht nur das Sprechen, sondern eigentlich alles, was wir tun. Deshalb auch dieses Zitat, dass man eigentlich nicht kommunizieren kann. Das kennt, glaube ich, jeder aus der Partnerschaft, dass man vielleicht einfach mit einem Blick schon relativ viel sagen kann. Aber wie würdest du das definieren?
Also Kommunikation ist, ich sag mal so, auf der einen Seite ist ein Beziehungsschmiermittel. Also so wie ich kommuniziere, arbeite ich an meiner Beziehung. Und Kommunikation ist die Interaktion zwischen, sage ich mal, mindestens zwei Menschen. Das, was hier geschieht zwischen diesen Menschen, das ist Kommunikation. Wenn du sagst, man kann mich nicht kommunizieren, ja, dann ist es nicht nur das Wort, es ist nicht nur die Körpersprache, sondern auch einfach das zum Beispiel sich nicht melden. Beziehung, die haben eine, ich sage jetzt mal so, eine WhatsApp-Beziehung, ich schreibe was und ich kriege keine Antwort, dann habe ich eben trotzdem kommuniziert, obwohl der andere sieht nichts, er hört nichts, er liest nichts, aber er interpretiert. Mhm. Und sobald er interpretiert, sind wir in der Kommunikation.
Okay, das heißt, es ist situationsbezogen, aber es ist ja wahrscheinlich auch so eine Art roter Faden, der eng mit einer Person oder auch mit einem Charakter irgendwie verbunden ist. Also wahrscheinlich kann man auch so klassifizieren oder Typen definieren in der Art und Weise, wie sie kommunizieren. Oder ist es doch jedes Mal eine Momententscheidung, dass ich dann überlege, wie ich jetzt mit meinem Gegenüber mich austausche?
Der Großteil geht. Funktioniert unbewusst. Ich bin in einem Kontakt drin, einer Beziehung. Auch wir haben ja jetzt eine Beziehung, jetzt nicht eine Jahrzehnte lang, aber wir haben jetzt mindestens für eine Stunde eine Beziehung. Mhm. Und ich glaube, dann überlege ich mir nicht, wie kommuniziere ich mit ihm, sondern es kommt einfach. Und deshalb glaube ich schon, es ist viel auch so typenbezogen, aufgrund der Vergangenheit auch, des Rucksacks, den man mitnimmt und der verschiedenen Ausprägungen, Talente auch, zu einem großen Teil, selbstverständlich. Und das ist ja schon auch das, was man in einem Business-Kontext lernen muss. Ich kann Kommunikation auch bewusst steuern. Also wenn ich mich auf ein Mitarbeitergespräch vorbereite, ein Kundengespräch vorbereite, dann kommuniziere ich natürlich bewusst. Und das macht schon auch Sinn, zwischendurch auch was zu denken vor dem Kommunizieren. Mhm. Häufig geht es automatisch, aber manchmal kann es auch bewusst stoppen.
Und würdest du sagen, es ist gleichwertig ungefähr, was man sagt und diese nonverbale Kommunikation, wie man sich verhält? Also es gibt ja häufig nach Politikerreden kommen dann so irgendwelche Experten, die so die Körpersprache analysieren. Also kann ich mit dem, wie ich mich verhalte, das, was ich gerade sage, komplett widerlegen? Also ist das so ungefähr 50-50 oder ist doch immer noch so das gesagte Wort eigentlich das, was die größere Bedeutung hat?
Ja, ich lese diese Analysen mit Faszination auch, zumal ich einen großen Teil dieser Experten auch persönlich kenne. Das ist nicht immer noch speziell. Man macht das ja auch hier und da in der Schweiz für gewisse Auftritte. Also lass mich etwas ausholen. So einfach ist es dann eben doch nicht. Oder? Also ich kann nicht nur einfach Körpersprache lesen und dann wissen, was er wirklich gemeint ist. Es braucht mal grundsätzlich dieses Zusammenspiel der Worte. Und ich erzähle dir kurz eine Geschichte, die ich häufig so auch im Workshop oder in Vorträgen bringe. Und dann frage ich jeweils, Körpersprache ist ja wahnsinnig wichtig. Und wie viel Prozent der Kommunikation sei Körpersprache? Und dann schnellen dann so Meinungen hoch und die schwirren so um die 80% rum. Das hat man irgendwo mal gelesen. 80% der Kommunikation sei Körpersprache. Meistens hat es noch einer, der sagt 90%. Und dann nehme ich den und sage, ja, das ist super, 90 ist gut. Kann ich mal einen kleinen Test mit dir machen? Ja, selbstverständlich. Also du, der da mit 90%, kannst du mal ganz kurz aufstehen und sag mir mal rein körpersprachlich Demokratie. Jetzt lasse ich bewusst 2-3 Sekunden offen für all die, die das jetzt zuhören. Was würden sie jetzt hier tun? Mensch ist überfordert und sagt, okay, gut, ich akzeptiere, schwieriger Begriff, machen wir einfach, Stuhl. Und dann kommen manchmal so komische Bewegungen. Oder so, oder er sitzt irgendwo hin. Und dann frage ich zurück, jetzt stell dir mal vor, du gehst am Bahnhof, fragst irgendeinen Passanten, was sage ich jetzt und du machst diese komische Bewegung. Versteht der Stuhl? Nein, versteht er natürlich nicht. Siehst du. Und was du machst, ist auch Pantomime, das ist nicht Körpersprache. Jetzt haben wir mal ein Problem, dass die Sachbotschaft, da nützt mir die Körpersprache nichts. Ich muss, wenn ich Stuhl sagen will, Stuhl in Worten fassen. Deshalb kann das auch ein Hund nicht. Auch ein Kleinkind kann das nicht. Ich muss es in Worte fassen. Also sagen wir, für die Sachbotschaft, für die brauche ich das Wort. Und jetzt kommt die Körpersprache dazu. Für den emotionalen Kontext oder das emotionale Aufladen dieses Wortes, da kommt die Körpersprache. Ich nehme jetzt das Mikro etwas auf die Seite, damit du mein Gesicht besser siehst. Und ich sage, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. habe viel Cooles von dir schon gehört.
Das nehme ich dir nicht ab bei dem Gesichtsausdruck.
Nimmst du mich. Umgekehrt auch. Du rufst an, du hast irgendein Telefon, ein Problem, du rufst der Telekom oder Swisscom an und sagst, mein Telefon geht nicht. Und der andere Mensch hat Checkliste vorne dran, liest ab. Punkt 1, zuhören. Punkt 2, ich verstehe ihren Ärger. Ja, ich verstehe ihren Ärger. Das glaubst du nicht. Das heißt, jetzt kommt die Körpersprache. Sie macht das Wort emotional, gibt ihm eine Bedeutung. Und jetzt kann ich natürlich mir widersprechen, dem ich freue mich sagen, oder ich freue mich, ich verstehe ihren Ärger, oder ich verstehe ihren Ärger. Und jetzt stimmt das mit diesen 80% dann schon in Bezug auf die emotionale Botschaft, oder Schatz, ich liebe dich. Meistens. Dann hast du mit der Körpersprache etwas anderes gesagt als mit dem Wort. Und da gibt's einen Fachbegriff übrigens noch aus der Schauspielerei, das ist ein Double Bite. Im gleichen Moment gibt's zwei Bedeutungen in die unterschiedliche Richtung. Wird häufig in Filmproduktionen so bewusst eingesetzt, wenn du Titanic siehst, die Untergangsszene, da ist ein Riesentumult, da wird geschrauen, Hektik, plötzlich kommt einer mit der Violine, beginnt zu spielen, näher bei Gott. Deshalb, Körpersprache, ja, es geht um die emotionale Bedeutung, Bedeutung zum Sach, aber der Sachinhalt, der bleibt beim Wort.
Ich hatte in deiner Vita auch gelesen, dass du Experte für Glaubwürdigkeit bist. Spielt das da so ein bisschen mit rein? Also da sozusagen die Deutung des gesamten Auftrittes, um dann zu gucken, passt das alles zusammen oder gibt es so Widersprüche? Ist das damit gemeint?
Genau. Ja, genau. Aber du hast mich jetzt ertappt. Ich habe, glaube ich, 2-3 Mal sogar glaubwürdig gesagt. Also das ist für mich Kern der Glaubwürdigkeit. Da gibt es vieles andere natürlich auch. Ich sage auch, erst die Handlung macht die Kommunikation glaubwürdig. Also wenn ich einem kleinen Kind sage, du sollst nicht draufklettern hier auf die Mauer. Ich sag's dir noch einmal. Hier nicht draufklettern. Kind klettert auf und ich sag's dir noch einmal. Wenn ich das dritte Mal sage, ich sag's dir nochmal. Das ist wie die Großbank, die zum dritten Mal nach einer Krise sagt, wir haben uns jetzt gebessert. und tun's nicht.
Ist denn Kommunikation heute schwerer als noch in unserer Jugend, jetzt allein schon so durch die digitalen Kanäle? Ist es für jeden Einzelnen schwerer, die Kommunikation heute irgendwie zu beherrschen? Also ist es komplexer geworden?
Würde ich bejahen, ja. Also die Kommunikation zwischen Menschen einfach so, wenn sie sich begegnen, das ist ein Urding, oder? Das funktioniert gleich. Durch die zusätzlichen vielen Kanäle beginnt es komplex zu werden, ja. Das sind soziale Medien, die digitalen Kanäle. Ja, das finde ich macht es sehr anspruchsvoll, hier wirklich immer auch den richtigen Weg zu finden. Vor allem, wenn man dann alle Wege bedienen will.
Ja, vor allen Dingen, glaube ich, sorgen ja so die digitalen Kanäle wie jetzt Twitter oder auch WhatsApp eigentlich, die trimmen uns ja dazu, eigentlich uns mit wenig Worten auszudrücken. Und ich glaube, wenn man das so bei der Jugend beobachtet, auch die viel mit Abkürzungen arbeiten, dann führt das ja auch zu Missverständnissen, weil eben auch weniger erklärt wird. Also geht uns damit auch ein Stück weit unserer Fähigkeit zur Kommunikation verloren?
Ja. Das bin ich jetzt einfach mal so frech und wir sind ja unter Ü50 Leuten, wir sind ja unter uns. Das maße ich mir jetzt an, dass dadurch die Kommunikationsfähigkeit leidet. Es ist ja nicht nur das Abgekürzte, das ist ja schon mal anspruchsvoll. Man ist weniger differenziert, ist ja auch gerade in politischen Diskussionen immer so, schwarz-weiß, ist viel einfacher zu vermitteln, aber da werden Wahlkämpfe fast noch auf Twitter oder XX ausgetragen, das ist das eine. Und das andere ist, durch die Benutzung dieser digitalen Medien fällt etwas Entscheidendes weg, das, was wir nämlich vorbesprochen haben, die ganze körpersprachliche Geschichte. Ich schreibe WhatsApp, kommst mit ins Kino. Antwort ist, okay. Was heißt das jetzt? Okay? Oder, okay? Okay, ja, komm halt mit. Und dann entstehen natürlich unglaubliche Missverständnisse. Man interpretiert dann hinein und dann kommt auf das Okay einfach ein Fragezeichen. der andere weiß dann auch nicht mehr, was das Fragezeichen läuft. Und dann, oder die Abkürzung war WIL, was ist los? Und, weil immer dieser emotionale Teil fehlt, den kann ich auch mit Emojis nicht aufwiegen. Und dann gibt's, ich meine, Emoji ist ja auch, der andere muss ja dann verstehen, was dieses Emoji heißt, also, pff, so liegt, oder? Und seit man jetzt Emojis auch noch selbst kreieren kann, finde ich, keine Chance mehr, das zu verstehen.
Also denkst du schon, dass es auch, oder weißt du, dass es wichtig ist für gute Kommunikation, auch Menschen persönlich zu begegnen? Das war ja dann wahrscheinlich durch Corona auch so ein kleiner Dip, dass man einfach isoliert im Homeoffice gearbeitet hat und sich nur noch quasi in Videocalls getroffen hat. Also wäre deine These doch schon mehr wieder unter Menschen zu gehen, oder?
Ja, ja, absolut. Also ich habe es selbst erlebt. Das ist so, alles, was man online gemacht hat, es war besser als nichts. Ich bin nach wie vor der Meinung, es ist richtig und es hat vieles, auch die gute Bedeutung, wo es um Sachthemen geht oder sonst. Also ich habe sogar in meinem Unternehmen, wir sind in der tiefsten Corona-Zeit, wir haben uns unter Einhaltung der hierzulande geltenden Vorschriften halt getroffen, halt draußen. Wir haben Spaziergänge gemacht mit etwas Abstand. Das hat uns gut getan. Einfach eine halbe Stunde mal da durch den Wald zu gehen und dann wieder von dannen zu ziehen. Musst du kein Videocall zersetzen.
Ja, das glaube ich. Ich hatte es schon mal angesprochen, glaubst du, also gibt es so unterschiedliche Typen in der Kommunikation? Es gibt ja so die einen, die gerne reden, die gerne in Talksendungen gehen und dann gibt es so die anderen, die denen gerne dabei zuhören, die also eher so Empfänger sind und es gibt Sender, also wovon hängt das ab? Wie wir kommunizieren, ist es so eine Frage der Bildung, der Erziehung, unseres Umfeldes, oder wo, ja, wie kommt das, wie wir uns da, wie wir auftreten?
Es ist wahrscheinlich schon ein Zusammenspiel vieles. Es ist mal so eine Grund, ich sag mal so ein Grundsetting ist das schon mal da. Oder da gibt's immer so die Klassiker. Da gibt's die eher introvertierteren und die extrovertierteren. Es gibt ja nicht den Introvertierten und den Extrovertierten. Aber so diese Vorliebe, wo holst du Energie? Eher wenn du mit Menschen zusammen bist, dann bist du wahrscheinlich eher extrovertiert getriggert, dann bist du eher der, der sich gerne etwas produziert und auch im Mittelpunkt stellt. Oder bist du eher introvertiert, das heißt, Energie holst du eher bei dir und dann bist du wahrscheinlich auch der bessere Zugang. Also ich sag mal so ganz banal, ist es schon so ein Grundsetting. Nichtsdestotrotz, vieles kann man lernen, kann man üben, hat mit dem beruflichen Umfeld zu tun. Oder eben, es ist Übungssache. Man kann sehr vieles auch lernen, wenn man dann will. Und dann wird's eine Bildungsgeschichte. Also ich mache ein Beispiel so bei Rhetorikkursen. Das heißt immer, was sind berühmte, gute Redner? Dann irgendwann kommt meistens der Barack Obama. Ein guter Redner. Auch technisch gut, brillant. Also jetzt nicht eine inhaltliche Aussage, technisch belang. Jetzt ist es so, das wissen viele gar nicht, das ist einer der introvertiertesten Präsidenten, den Amerika je hatte. Das heißt, man sieht, man kann das schon. Weil er hat sich dann vielleicht etwas besser vorbereitet als sein unmittelbarer Nachfolger, der dann vielleicht etwas gar extrovertiert ist. Also, da würde ich mal sagen, das sind die Grundvoraussetzungen. Und dann gibt es so eben Bildung, es gibt auch sozialisierte Dinge. Und dann gibt es noch, vielleicht kommst du darauf, die Frage, kommunizieren Männer und Frauen anders? Ja, schon. Doch, es gibt da noch so einen Grundsatzunterschied. Ja. Den gibt es dann auch.
Ja, das wäre so meine nächste Frage, um jetzt mal zu unserer Zielgruppe auch überzuschwenken. Inwieweit so Männer mittleren Alters für dich in Sachen Kommunikation eigentlich so eine spannende Spezies sind? Also ist das so, wenn du jetzt so vielleicht an deine Aufträge da auch denkst, sind die irgendwie schwer zu knacken oder auch so ein bisschen beratungsresistenter? Weil für eine Kommunikation spielen ja auch Emotionen eine Rolle und die eventuell auszudrücken und aufzumachen. Und das sagt man ja Männern nach, dass die das nicht unbedingt so gut können, das Herz auf der Zunge tragen und da vielleicht so eben eher ein bisschen bei sich bleiben. Also wie schätzt du die so ein?
Ja, es hat was. Es hat was. Also es hat so eine Grundkommunikationsmuster, gibt es schon Männer, Frauen, wobei ich jetzt nicht direkt sage, es ist männliche Kommunikation und weibliche Kommunikation. Es gibt da in der Fachwelt unterschiedliche Begriffe, auch so eine Berichtssprache oder eine Beziehungssprache. Das kläre ich gerne noch. Und ob Männer offener sind für Kommunikationsthemen in unserem Alter, wobei du der Jüngere bist von uns beiden. Es sind einige Monate ja dazwischen, wenn nicht sogar Jahre. Ich stell sogar fest, irgendwann werden ja viele Menschen, gerade auch Männer, dann sehr zugänglich wieder. Also es gibt so eine Phase, so 40, 50, da ist man da voll auf dem Drücker, dass da sehr viel Vorwärtsdrang da und vielleicht auch etwas beratungsresistenter. Irgendwann stelle ich dann fest, hat sehr viele, die sind ausgeglichen, eine hohe Zufriedenheit. Es sind sehr viele Menschen, die werden ja mit dem Alter dann plötzlich wieder zufriedener auch. Und ich habe jetzt einen Kunden im Kopf, der ist 62, also offener als der kann man nicht sein. Das ist wirklich richtig, richtig schön, auch wie er sich auch reflektiert. Die Reflexionsfähigkeit, die nimmt meiner Meinung nach eher wieder zu, sofern man sie zulässt. Und die Reflexionsfähigkeit ist ja dann das wieder, was dir hilft, an dir zu arbeiten. Und sofern du im operativen Hektik bei geistigem Stillstand bist, oder, dann ist die Reflexionsfähigkeit so, dann geschieht nichts. Und deshalb ist das mal sowas. So Frau, Männer hast du gesagt. Vielleicht auch hier eine Geschichte. Also es gibt schon so Grundmuster, die man gerne den Frauen zuordnet, wobei es nicht zwingend ans Geschlecht geknüpft ist. Ja, das ist einfach eine eher weibliche Kommunikationsart. Man sagt ja auch, das ist eine Beziehungssprache. Oder es gibt eine eher männliche Kommunikationsart, man sagt eine Berichtssprache, damit kann man es auch vom Geschlecht lösen. Vielleicht ein Beispiel. Das ist immer einfachst. Ja,
klar.
Ich bediene jetzt wirklich trotz allem mal so das Klischee, Frau spricht so, Mann spricht so und einfach so, wie es sehr klassisch und ja, einfach ist. Ja. Sie sitzt zu Hause, ihr auch. Sie schaut in den Garten hinaus und dann sagt sie ihm, hast du gesehen, das Gartenhaus ist ziemlich alt, das ist verlottert. Mann in jungen Jahren sagt, ja, ich sehe es. Mann, etwas älter, weiß natürlich unterdessen, was sie sagen will. Sie will ein neues. Aber er sagt nichts, weil er ja der Mann ist. Also, sie sagt, Gartenhaus ist alt. Der Junge merkt's nicht, der Ältere findet, okay, die will ein neues. Was tue ich? Nachmittag, er ruft an, ich komme heute nicht ins Büro, ich muss im Baumarkt. Mit dem Baumarkt, nimmt seinen Passat-Kombi, schmeißt Bretter rein, kommt nach Hause und zimmert ein neues Gartenhaus. Frau kommt nach Hause, eher stolz. Schatz, hast du gesehen? Das ist unser neues Gartenhaus. Sie ist enttäuscht. Warum? Ihr ging's im Moment ja nicht nur ums Gartenhaus. Sie wollte eigentlich sagen, dass wir jetzt gemeinsam mal uns überlegen können, wie wir ein neues Gartenhaus machen. Den Prozess des Gestaltens, Holz auswählen, Vorhangstoff auswählen, Platten suchen und so weiter. Das ist alles, es ist eine Beziehungsgeschichte. Und der Satz, das Gartenhaus ist alt, hätte eigentlich sagen wollen, wow, ja cool, schauen wir doch mal an. Weil es ist eine Beziehungsgeschichte. Und ihm ging's. Sie hat gesagt, Gartenhaus ist alt. Das ist Bericht. Und deshalb sage ich, Appell an Männer oder solche, die Berichtssprache haben, überlegt euch, hat das Gegenüber tatsächlich nur den Sachinhalt gemeint oder hatte es auch eine Beziehungskomponente? Umgekehrt sage ich den Frauen oder denjenigen mit Beziehung, nicht immer, wenn der Mann etwas sagt, ist es ein Drama. Also, wenn er sagt, der Vorplatz ist schmutzig, heißt jetzt das nicht, dass er erwartet, dass du den putzen gehst. Das ist nicht, oder, und das wird dann gerne auch überinterpretiert, oder? Und das finde ich dann spannend, oder? Der Bericht, meins Bericht, die Beziehung, ein bisschen Verständnis für die andere Seite, ist dann wahrscheinlich gut.
Ja, ich glaube auch, also alle Konflikte, die, ob die jetzt in der Partnerschaft sind oder mit Kollegen oder im Sportverein oder auch in der Politik, sind ja eigentlich immer ein Ergebnis wahrscheinlich falscher, mangelnder oder irgendwie nicht richtig gearteter Kommunikation. Also es ist ja, damit kann man ja viel kaputt machen, aber wahrscheinlich dann auch viel wieder auflösen. Aber da ist auch, glaube ich, auch so eine Partnerschaft auch nach vielen Jahren nicht ein Garant dafür, dass man sich immer versteht oder weiß, was der andere meint.
Ne? Überhaupt nicht. Ich sag's mit 30 Jahren Beziehungserfahrung mit derselben Frau. Also es ist schon so, ja. Also es geht noch weiter, die Ernsthaftigkeit. Also du hast es super zusammengefasst, wenn was schief geht, ist es meistens Kommunikation. Es ist sogar bei Flugunfällen, die regelmäßig oder fast Unfällen, Zwischenfällen, die untersucht werden, weiß man, dass 80% ist ein Human Factor. Ein Human Factor heißt dann tatsächlich irgendein Kommunikationsproblem war. Hatten wir vor ein paar Wochen in Japan. Man hat dann rausgefunden, da haben sich zwei nicht verstanden. Das ist eigentlich überlebensnotwendig.
Ja, früher hat man ja Männern immer nachgesagt, sie seien so wortkarg. Ich glaube, es gab immer so diese Zahl, Männer sagen 2000 Worte, Frauen 7000. Ich glaube, das ist widerlegt. Ich habe irgendwo gelesen, heutzutage sagen beide Geschlechter ungefähr 16.000 Worte pro Tag. Mhm. Also es kann eigentlich nicht mehr an der Quantität liegen. Mhm. Dann kommt es wahrscheinlich nur noch auf die Qualität der Worte an, oder?
Also das ist, diese Zahl wurde widerlegt, du hast absolut richtig zitiert, das stimmt so ungefähr. Was noch so etwas gelten kann, also der Meridian, der Mittelwert ist bei beiden ungefähr gleich. Das ist je nach Studie so zwischen 15.000 und 20.000. Womit man allerdings die Extremwerte, gibt es noch Unterschiede. Oder? Also da gibt's, die sind bei den Frauen etwas größer. Also es gibt dann Frauen, die sehr viel reden, wirklich sehr viel. Und da gibt es solche, die können tagelang schweigen. Und beim Mann ist dann so, er redet vielleicht dann etwas weniger oder etwas mehr, aber die Schwankungen sind kleiner, weil das hält er dann nicht aus. Irgendwann, ich sage jetzt auch Klischee, irgendwann geht er zum Bier und dann wird wieder geredet.
Aber wenn wir jetzt was Handfestes mitgeben wollen, kann man so irgendwie eine Faustregel sagen, also gibt es unterschiedliche Bedürfnisse in der Kommunikation, in einer Partnerschaft. Was kann man sich eventuell so vornehmen, immer deutlicher zu sagen, was man fühlt oder was ist so vielleicht was, um irgendwo einen Tipp mitgeben zu können?
Also Tipp ist, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse in der Kommunikation und unterschiedliche Ziele. Also der eine will einfach etwas mitteilen, inhaltlich, und der andere will an der Beziehung arbeiten. Das mal zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Ziele gibt, das ist weder gut noch schlecht. Und mein Ziel muss es sein, beim Gegenüber zu wissen, was er will. Jetzt gibt's den Sender und Empfänger, und ich sage, es sind beide etwas in der Schuld. Als Sender sage ich, versuch doch einfach zu sagen, was du willst. Wenn du gerne ein neues Gartenhaus hast, das wir zusammen erarbeiten, ein Projekt machen, dann wird's helfen, du nennst das Kind beim Namen. Schatz, das Gartenhaus ist alt, ich würde gern mit dir ein neues bauen. So mit Auslesen und so, du weißt schon. So. Ich sag, das ist die Sendergeschichte. Die Empfängergeschichte ist natürlich zu überlegen, was hat sie gesagt? Und dann zu fragen, was meinst du damit? Soll ich ein neues bauen, ein neues kaufen oder haben wir einfach Freude an einem antiken Gartenhaus? Das ist wie wenn ich jetzt sage, kleine Hausaufgabe für alle, die zuhören, nehmen Sie ein Blatt Papier, zeichnen Sie einen Drachen. Kurze Pause. Es gibt Menschen, die zeichnen ein Tier, es gibt Menschen, die zeichnen etwas, ein Spielzeug, das man an der Schnur steigen lässt. Mein Problem war, ich habe es nicht genau gesagt. Das Problem des Empfängers ist, er hat auch nicht. Oder Chef sagt, jawohl Kai, das musst du besser machen. Diese Podcasts, die müssen besser sein. Das kann man zwar nicht, du machst es ja schon perfekt. Aber wenn der sagt, das muss besser sein, dann habe ich als Sender dir nicht gesagt, was ich wirklich will. Und du als Empfänger weißt immer noch nicht, was ich will. Also das heißt, entweder genauer reden und nachfragen. Wie meinst du das? Ist eine liebevolle Präzise.
Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. als wir Jugendliche waren, da hatten wir ja das Gefühl, überhaupt nicht auf der gleichen Frequenz zu funken wie unsere Eltern. Ja, so heute ist es ja so, jetzt sind wir mit 50 und halten uns immer noch für wahnsinnig hip und trendy und verstehen die Jugendsprache. Ja. Sind wir in Sachen Kommunikation näher dran heute an unseren Kindern als früher oder bilden wir uns das genauso ein, wie unsere Eltern das damals vielleicht auch dachten?
Ich würde jetzt den Joker setzen. Nein, also ich glaube, wir bilden uns da etwas ein. Wir meinen, etwas trendiger zu sein. Es ist schon klar, auch wir 50-Jährigen nehmen das Wort geil mal in den Mund, aber das nur deshalb, weil wir es vor 30 Jahren schon taten. Aber damit outen wir uns schon auch als etwas älter. Die Jugend reden nach wie vor anders. Und ich finde es dann fast, es grenzt dann an Peinlichkeit, wenn ich so Männer in unserem Alter zuhöre, wenn sie jugendlich reden möchten, aber eben trotzdem nicht schaffen. Sag, bleib bei dem, wie du es vor 30 Jahren gemacht hast. Der andere sieht ja, du bist oldschool unterwegs, oder? Also, ja, und deshalb glaube ich auch, Papi, du bist peinlich. Welcher Vater hat das nicht schon gehört?
Ja, das stimmt. Und wie ist es gerade vielleicht auch bei den Männern so um Humor oder um Ironie bestellt? Also ich weiß so gerade, weil ich mich ja auch sehr mit der Vaterrolle über mein anderes Magazin befasse, dass viele Väter mit ihren Kindern sehr ironisch umgehen und nicht verstehen, dass das Kind das noch überhaupt nicht einsortieren kann. Genau, was du vorhin sagtest, wenn man Verbote ausspricht, wenn man dem doch das noch mit einer Prise Ironie würzt, dann weiß das Kind überhaupt nicht mehr, was es zu tun hat. Aber auf der anderen Seite sagt man ja mal, Humor ist auch gerade so in der Partnerschaft vielleicht so ein bisschen das Salz in der Suppe. Also sind das so Attribute, die insbesondere auch für eine männliche Kommunikation gelten? Also gerade so Ironie?
Ja, also der Mann ist ja da sehr, sehr noch recht schnell im Humor drin. Das ist grundsätzlich gut. Aber was du sagst, bei Kindern ist es sich insofern heikel, die ganze Ironie, das braucht eine gewisse Reife. Das hat das Kind schlichtweg nicht. Einfach aufgrund der Biologie nicht. Das begreift es nicht. Und auch Kommunikation hat ja mit Machenschaften im Kopf zu tun. Und das Kind ist hier einfach auch noch nicht fertig ausgebildet. Also deshalb steht es nicht. Und das finde ich dann schon heikel. Die finden auch völlig anderes lustig. Ironie ist eine heikle Form des Humors, natürlich. Ich finde, es kann lösen. Ist natürlich auch ein Minenfeld, oder? Also Humor hat immer zwei Seiten. Es ist so, es kann lösen. Es ist ein super Mittel. Auch in einer Partnerschaft, auch im Streit. Die richtige Prise Humor am richtigen Ort kann sehr vieles lösen. Ich habe ja häufig auch mit solchen Dingen im Theater damit zu tun. Es braucht am Anfang eine gewisse Kalibrierung. Wenn man einander kennt, also meine Frau kennt meinen Humor, ich eben auch. Also da weiß ich, wo fertig ist. Ich spüre auch, wenn sie jetzt einfach gerade keinen Platz hat. Also es war am Anfang nicht so. Ich habe dann wirklich die dümmsten Momente, die dümmsten Sprüche gemacht. Wobei sie auch. Also, um mich jetzt reinzuwaschen, heute kennen wir uns. Und dann sagen, jetzt lass mal, jetzt ist gerade nicht so lustig, oder? Dann lass uns einfach. Und auch, wenn ich sag mal so in einer Vortragssituation oder einem Bühnenprogramm, es braucht eine Kalibrierung, eines Hinführen des Publikums. Das Publikum muss zuerst merken, was der da auf der Bühne für einen Humortypus hat. Das kann mir immer noch gefallen oder nicht gefallen, aber ich muss ihm die Chance geben, es zu begreifen. Und wenn ich einfach da reinkomme, die kennen mich nicht, ein berühmter Comedian hat es einfacher, den kennt man vom Fernsehen, der kommt und ist lustig.
Und wie wichtig ist gutes Zuhören für Kommunikation? Auch da gibt es sicherlich Unterschiede von Männern und Frauen, dass ich aber auch meinem Gegenüber die Wertschätzung entgegenbringe, auch mal still zu sein und lauschen zu können. Also ist das auch was, wo du sagen würdest, da klafft so eine Lücke zwischen den Geschlechtern?
Ja, das ist das Klischee, sagt, dass ich still fest, es hat was. Also Zuhören. Auch hier, es ist nicht die Biologie. Es kann man nicht gut lernen, so eine Idee vielleicht. Also grundsätzlich der Spruch, den auch jeder schon mal irgendwo auf einem Zuckersaft, auf einer Zuckertasche oder auf einem Kalender gelesen hat: Der Mensch hat zwei Ohren und nur einen Mund, dass er besser zuhören kann. Ich glaube, der kennt auch jeder. Ich finde Zuhören eine wichtige Disziplin. Es ist auch Kommunikation natürlich. Und das Problem beim Zuhören ist, ich höre zu, denke aber schon weiter. Und dann bin ich nicht gerade im Momentum drin. Das ist dann eine eingeschränkte Präsenz. Und hier haben wir nicht den biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau, weil das Sprachchen funktioniert dann sehr ähnlich. Es ist mehr so, Männer, viele, außer wir zwei natürlich, wir sind ja so im Machermodus drin. Wir haben das, wir müssen machen. Und da kommt Frau mit einem Problem und ich denke so, ah, okay, das hat sie zu tun. Ich habe so den Anspruch auch an mich, ihr jetzt eine Lösung zu sagen. Oder Mitarbeiter auch, im Geschäft, überall. Ich will ja operativ stark sein, ich will lösungsorientiert sein. Wird ja auch verlangt von uns. Ist ja auch ein Rollenbild, dass man uns auch etwas aufdrückt und wir sind so erzogen worden. Wenn man 50 ist und ist man über 30 Jahre in der Arbeitswelt und hat gelernt, wir müssen lösen. Wir haben keine Probleme, wir haben nur Lösungen. Ja. Solche Dinge kommen dir dann. Während dem Zuhören denkst du schon an die Lösung. Und wenn du die Lösung denkst, bist du nicht mehr beim Gegenüber. Und das Problem ist das. Und wenn Frau zuhört, ist fertig und mich so anschaut, ich weiß es nicht. Keiner. Dann kann sie das eher aufgrund des sozialisierten Rollenbildes. Mhm. Dabei hat sie eigentlich genau das Richtige gemacht. Sie hat mich nämlich zugehört. Ne? Könnte ich das mal nachsagen? Muss mal kurz darüber nachdenken. Okay, das reicht dann meistens schon. Mhm. Und das wäre so, kann jeder machen. Jeder lernen.
Ja, sehr spannend. Du hattest schon das Business angesprochen. Auch das hat sich ja verändert. Wir kommen noch aus dieser Zeit der Hierarchie in Büros. Ja, man wollte aufsteigen auf der Karriereleiter, weil man dann irgendwann einen Tiefgaragenstellplatz gekriegt hat oder ein Einzelbüro.
Genau,
ja.
Ja, genau.
Also
ja.
Es gab noch so eine klassische Hierarchie. Ja. Die gibt es ja heute kaum noch. Vielleicht gibt es das noch in der Medizin, vielleicht gibt es das so in der Spitzengastronomie, obwohl, glaube ich, die Köche heutzutage auch alle eher Kumpels sind, als jetzt so diese herrischen Meister.
Genau.
Aber wie kann man das überhaupt als Führungskraft heute richtig machen, wo man doch eigentlich auf so einem Austausch auf Augenhöhe ist? Das heißt, der Mitarbeiter möchte wertgeschätzt werden und auch eigentlich nicht mehr so spüren, dass man eben so hierarchisch denkt. Das ist doch für Führungskräfte wahrscheinlich unheimlich schwierig, da so die Balance zu finden, oder?
Ist schwierig. Ja, ist schwieriger. Also ich sag's auch so, es ist eines der Kernthemen, wenn man mit Führungsleuten zusammenarbeitet. Ich sage es schon salopp, also früher war die Welt einfacher, was die Kommunikation anbelangt. Ich war Chef und das war klar. Jeder Schweizer war im Militär, bis 30 war immer wieder und du kommst rein, der mir Strich hat mir zu sagen, ist völlig einfach. Also ist ja bei euch auch so, aber es ist so. Und du sagst im Parkplatz, Büro, ich habe bei der Post gearbeitet, wir hatten da sogar noch einen Koeffizienten für Bürofläche, das ist dann die Lohnklasse gekoppelt. Das ist hier Führungsstufe N-2, hatte 15 Quadratmeter und hatte ein Vectra und die anderen durften Omega fahren. Also es ist wirklich so, man begann mit Gorsa, Astra 1,4, 1,8, dann gab es ein Vectra, Vectra Automat und Omega.
Okay.
Als ich Vectra fuhr, dachte ich, ich will nicht mehr weiter, ich fahre nicht Omega. Opel. Im Winter unbrauchbar. Ich versuchte dann meinen Vectra zu behalten, aber die Beamtenordnung hat das nicht zugelassen. Also so, Spaß beiseite. Und das war natürlich einfach. Oder? Das war einfach. Ja. Heute, und da, ich sag mal so, und dann kam so das Pendel zurück, wo das wie so nicht gut war. Also, ja, Macht und Hierarchie nicht gut. Ja. Wir machen das alles jetzt zusammen. Das sind Vorstellungsrunden. Sagt, bist du der Chef? Ja, also Chef, ich weiß jetzt nicht. Ich bin einfach so einer dieser Gruppe. Wir haben hier so einen sehr kollegialen Umgang und wir besprechen alles im Team und so. Und heute ist es vielleicht eher so, du hast verschiedene Rollen als Chefin oder als Chef. Es gibt Situationen, ich zeige sie was mit Hüten, tatsächlich, ja. Es gibt Situationen, da bist du Kumpel. Klar. Du gehst miteinander irgendein Bier trinken, gehst Mittagessen, gehst mal Skifahren, bist Kumpel. Dann bist heute auch als Chef zwischendurch der Coach. Der Chef fördert den Mitarbeiter in seinen Fähigkeiten. Oder du bist heute auch, das ist natürlich auch ein Schöner, du bist manchmal auch Seelsorger, Therapeut. Menschen kommen mit einem privaten Problem zu dir und du hörst nur zu. Oder es gibt Situationen, da bist du Captain on the Bridge. Hm. Da musst du einfach auch mal Kante geben. Also wenn Kai zu spät kommt und deshalb die Maschine nicht läuft, dann sagen Kai, das geht nicht, morgen kommst du pünktlich und sonst haben wir hier ein Problem. Es braucht diese Ansage auch. Und die Schwierigkeit ist, ich muss heute alles beherrschen. Ich bin Chef auf der Brücke, ich bin Coach, der dich fördert, ich bin Seelsorger, der dir zuhört, ich bin Kumpel, der mal ein Bier trinkt zusammen. Und dieses Rollenverständnis muss ich A haben, entwickeln, vielleicht auch mal deklarieren. Und dann sehe ich auch, dass diese Rollen unterschiedliche Kommunikationsformen haben. Hm. Captain on the Bridge ist sehr klar in der Aussage. Kai, morgen pünktlich. Hm. Also in der Schweiz heißt Kai, wäre es denn möglich, allenfalls morgen pünktlich, oder wäre es ja nett für dich. Das wäre dann die schweizerdeutsche Variante. Hm. Und der Coach sagt, ja, was können wir gemeinsam anpacken? Zuhörer, was ist dein Problem? Und der Biertrinker, wow, Augsburg, nächsten Sonntag, ich weiß, die schlagen zu.
Ja, ist wahrscheinlich aber auch die Schwierigkeit, weil man ja heute, das Blatt hat sich ja gedreht, dass quasi der Arbeitnehmer in einer sehr starken Position ist durch den Fachkräftemangel. Das heißt, oberstes Ziel eines Unternehmens ist eigentlich, seine Mitarbeiter möglichst zu halten. Wahrscheinlich konnte man früher durchaus auch ein bisschen ruppiger auftreten, weil man dann gesagt hat, wenn du das nicht machst, dann tausche ich dich aus, dann kommt der Nächste, ich werde schon jemanden finden. Das heißt, man hatte noch, war eben nicht auf Augenhöhe, sondern man hatte noch dieses Chefzimmer und der Mitarbeiter vor dem Schreibtisch war doch relativ klein. Heute ist das irgendwie anders und man muss eben viel dafür tun, um für eine gute Stimmung zu sorgen, weil sonst der Arbeitnehmer sagt, dann gehe ich eben woanders hin, da habe ich gar keine, also diese Bindung zum Unternehmen ist wahrscheinlich nicht mehr so ausgeprägt und deshalb ist es für eine Führungskraft, glaube ich, schwierig, weil man ja diese Art der Kommunikation eigentlich nicht unbedingt gelernt hat, oder?
Ja, die Differenziertheit muss man lernen. Also ich bin schon auch der Meinung, es ist klar, es ist ein Arbeitnehmermarkt häufig. Alles, also ganz einknicken soll man dann schon nicht. Im Endeffekt, also ich habe mein Unternehmen, jetzt bei mir, es ist mein Geld und es ist meine Existenz und ich habe das aufgebaut und Mitarbeiterrechte in mir, es gibt schon auch Dinge, das will ich einfach nicht. Ja? Also da habe ich schon auch so meine Grenzen. Also das alles geht dann schon nicht. Dann reduziere ich dann lieber das Unternehmen, als jemand zu nehmen. Aber die Kommunikation, die zu beherrschen in diesen verschiedenen Rollen, das ist ein Anspruch. Und ich glaube, wenn ich alle Rollen gut beherrsche, kann ich zwischendurch auch mal Kante geben im Großen. Also wertschätzend natürlich schon. Oder? Das hat nicht mit diese Küche, du hast es angesprochen, leider häufig heute noch so, in der Hotelküche. Ich kann auch direktiv Chef sein in einer wertschätzenden Sprache, sofern ich die Wertschätzung da drin habe. Ich kann ja auch dem Kai sagen, komm pünktlich, geradlinig klar und wir begegnen uns als Mensch auf der Augenhöhe. Ich muss nicht sagen, es wäre mega schön, wenn du dir mal vorstellen könntest, vielleicht auch mal plus minus pünktlich zu kommen.
Ja, und wenn Unternehmen zu dir kommen, dann wünschen die sich ja wahrscheinlich auch immer so maximale Effizienz. Und da ist ja auch wieder, dann sehen die vielleicht, dass es relativ viel so Flurfunk gibt oder dass an der Kaffeemaschine getratscht wird oder dass es vielleicht eben so eine ausgeprägte Meetingkultur gibt, weil keiner mehr Entscheidungen treffen möchte und man sich dann doch nochmal mit 5 Leuten zusammensetzt und eigentlich wieder 2 Stunden auf der Uhr hat und eigentlich auch nicht klüger ist als vorher. Also musst du da auch quasi Unternehmen optimieren oder wünschen die sich das von dir, dass du ihnen aufzeigen kannst, wie man quasi mit der internen Kommunikation besser umgeht?
Ja, das gibt's häufig geht's um etwas anderes und das bleibt dann wie noch übrig, oder? Sie sagen so, das wertvolle Abfallprodukt auch. Sagen, ja, wir haben interne Kommunikation, die wir uns auch anschauen. So, ein Beispiel, wir reden über Kommunikation in einem Krisenfall, wir machen Strategien, Prinzipien, lernen, wie auftreten gegenüber Medien. Plötzlich merken wir, dass wir eigentlich eine interne Kommunikation auch pflegen sollen. Da bin ich absolut bei dir. Und das ist ja auch das von vorher, zu viel Rumgelaber, jetzt mal so in Anführungszeichen, wird dann eben auch nicht geschätzt. Also es gibt ja auch diese Forschungsergebnisse, was sagen Mitarbeitenden über Chefs, die kommunizieren nicht nur schlecht, sondern sie entscheiden zu wenig. Und Entscheidung ist zwischendurch, braucht es einfach halt. Und das wird akzeptierter als elendlange Meetings natürlich. Und noch den wegen Flurfunk, das ist ja spannend, eine kurze Geschichte.
Ja, klar.
Wir haben das mal getestet. Wir haben mal getestet, eine Versicherung vor ein paar Jahren, das ist ein Versuchsballon, war so eine Idee, wir speisen eine Information auf verschiedenen Kanälen. Internet, offiziell das Anschlagbrett oder einfach so. Es gab noch so ein physisches und das Internet und wir streuen es auf den Flurweg. Betriebskantine. Einfach mal so. Und schauen, welche Informationen schneller durchgehen. Es war die dritte. Und das ist nicht wahnsinnig neu. Und jetzt kann man natürlich als Chefetage das unterbinden, oder ich kann es nutzen. Ich sage, Flurfunk ist gut. Und anstatt in einer Reorganisationsphase die Gerüchteküche einfach kochen zu lassen, ich kann sie gezielt speisen, füttern. Ich bringe Infos rein in bilateralen Gesprächen, in Einzelgesprächen, ich schmeiße es einfach so rein. Und ich schätze das, dass das so gemacht wird. Und es gibt auf jeder Etage neu eine Kaffeemaschine, das ist eine wahre Geschichte, damit sich die Leute dort treffen und da wird ausgetauscht. Und da ist dann häufig auch ein Chef dabei, der bringt dann Informationen, die durchaus auch wichtig sind. Klar, offiziell braucht es auch. Aber für gewisse Dinge hat sich das, kann man nutzen und soll sich nicht darüber beklagen. Weil du hast anfänglich gesagt, man kann nicht kommunizieren. Wenn ich nichts sage, dann wird einfach was kommuniziert. Und wenn ich etwas lenke, dann kann ich sie nicht steuern.
Hast du vielleicht für die HörerInnen, die jetzt dabei waren, noch so irgendwas, was die mitnehmen können? Also so einen knackigen Tipp, dass man vielleicht sagen kann, achtet da mal drauf. Also wie kann man besser werden? Weil eigentlich ist ja unsere Kommunikation nichts, über das wir ständig nachdenken, sondern wir sind in unserem sozialen Umfeld, wir sind in unserer Partnerschaft, wir sind in unserem Job, wir treffen unsere Kumpels, mit denen reden wir anders als mit anderen. Also man hat so seine, und man hat ja wahnsinnig viel Lebenserfahrung jetzt mit in den 50ern und ist vielleicht auch skeptisch, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe da mal ein paar Impulse, denk da mal drüber nach, das geht nämlich alles noch besser. Also hast du was, ohne dass es ein erhobener Zeigefinger ist, aber vielleicht eine Anregung?
Genau, will ich überhaupt nicht, erhobener Zeigefinger. Geht überhaupt. Ich finde, gerade in unserem Alter, ich auch kurz mal erwähnt habe, ich tue uns etwas zugestehen, dass wir grundsätzlich sehr reflektierte Menschen sind. Wir haben das gelernt, wir sind gereift. Wir haben heute eher die Möglichkeit, als zwischen 30 und 40 über uns nachzudenken und uns auch zuzuschauen. Etwas, das ein Schauspieler lernt. Und wir können es dann einfach mal so. Aber nach 50 können wir uns gut zuschauen. Und deshalb gebe ich nur den Tipp, also nicht einen Ratschlag. Vielleicht mal so am Ende des Tages, geh mal so verschiedene Kommunikationssituationen durch und reflektier mal. Reflektiere, wo, glaube ich, habe ich hineininterpretiert, ohne dass ich wusste, was der andere gemeint hat. Das wäre schon mal ganz, ganz ein guter Anfang. Und es gibt von Vera Birkenbiel eine Statistik, dass man das ungefähr 100 Mal pro Tag interpretiere ich irgendetwas in eine Aussage hinein. Und wenn du jetzt am Abend reflektierst und auf 10 Situationen kommst, finde ich das schon mal gut. weil alle 100, das ist ja dann zu viel. Oder wie. Aber 0 wäre wahrscheinlich nicht ganz richtig. Und ich glaube, dann musst du einem 50-Jährigen nicht sagen, was er anders macht, weil das merkt er dann eben schon selbst.
Okay. Und so ein letzter Blick in eine Glaskugel, wenn du mal für dich so skizzieren solltest, wo so die Reise hingeht der Kommunikation, da spielt ja Digitalisierung wahrscheinlich eine Rolle. Was kommt da so auf die nächsten Generationen zu? Also glaubst du, dass man ein Stück weit das verlernt, weil man sich auch immer mehr abschottet oder weil sich ein berufliches Umfeld verändert? Oder ist einfach dieses Persönliche und das Soziale ein so wesentlicher Bestandteil in unserem Wesen, dass wir das nie verlieren werden und damit auch die Kommunikation immer ein wichtiger Teil bleibt?
Also ein Mensch ist ein soziales Wesen, ist ein Beziehungswesen. Carl Rogers hat auch gesagt, erst das Du macht das Ich vollständig, ist ja auch theologisch ähnliche Dinge, liest man da. Also wir brauchen es. Wir brauchen Beziehung. Ein Mensch braucht Beziehung. Und Beziehung findet zu nahezu 80% über Kommunikation statt. Also wenn man so Faktum, wenn ich überleben will, brauche ich Kommunikation. Also es ist so gnadenlos, wie das jetzt sich anhört. Ja. Ich glaube, was wir achten müssen, da bin ich absolut bei dir, die Gefahren sind schon da, damit man das nicht mehr so machen muss und es dann verlernt und man dann darunter leidet. Also zu viel digital und nicht auf der menschlichen Ebene, da geht was verloren. Jetzt gibt es zwei Ansätze. Die eine ist, ich bin mir dessen bewusst, ich schätze das Digitale auch und pflege bewusst auch Freundschaften, Beziehungen und persönliche Kommunikation. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ich verteufle das Digitale nicht. Das andere ist, ich warte einfach, bis mich crasht. Und dann merke ich es auch. Und es war letzten Samstag in Zürich, gab es eine super Veranstaltung. Ein physisches Speed-Dating für Tinder-Müde. Weil man genau gesehen hat, auch Tinder, so praktisch das es ist, selbst der Anfang einer Beziehung ohne Kommunikation, es funktioniert nicht. Wir 50-Jährige wussten das ja schon lange. Unterdessen sind auch die 30-Jährigen so weit, das zu realisieren. Und deshalb gab es in Zürich eine große Speed-Dating-Party für physisch wie früher und Tinder blieb draußen. Das heißt, du kannst bewusst angehen oder wart's bis crasht oder bis du selber merkst, dass es anders besser ist.
Ja, das ist ein super Impuls. Also lieber Stefan, ganz vielen Dank für deine Zeit, für die vielen spannenden Infos. Wir werden deine Bücher und auch deine Website in den Shownotes verlinken, dass Leute, die eben Interesse haben, da noch tiefer einzusteigen, dann auch dich finden und da sich einlesen können. Es war ein großer Spaß, sich mit dir über Kommunikation auszutauschen. Man merkt, du bist vom Fach, du hast viele Impulse, viele wertvolle Sachen gesagt. Ich hoffe, dass da für jeden auch was dabei war. Und für euch, liebe Hörer, gibt es auf diesem Kanal weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, hinterlasst gerne Bewertung bei Apple oder Spotify, empfehlt uns weiter. Wir melden uns in Kürze mit weiteren spannenden Geschichten und Gästen und sagen tschüss und vielen Dank und liebe Grüße in die Schweiz, lieber Stefan.
Danke, dass ich dabei sein durfte. War echt cool. Danke.
Sehr gerne.